Institut für KI und demokratische Transformation. 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 Institut für KI und demokratische Transformation.
Ja, herzlich willkommen. Es ist ein Traum, dass wieder so viele Leute zu uns gefunden haben zum IFKI-Institut, das Institut für KI und demokratische Transformation haben wir das genannt. Und es gibt uns noch nicht lange. Gründung steht gerade mal, glaube ich, 2 Monate ist es her. Und das ist heute die 2. Veranstaltung, die wir machen. Umso toller, dass so viele hier sind. Zu den Hintergründen, wir haben es gegründet, das Institut als gemeinnützigen Verein. Also wer dem Verein etwas zukommen lassen will, jederzeit sehr gerne. Und heute geht es wieder mal und wie immer um KI natürlich. Und Sinn und Zweck dieses Instituts ist es, dass wir nicht, ich sage mal, das, was momentan sehr modern ist, entweder die KI über den großen Klee zu loben oder darin den großen Weltuntergang zu sehen, sondern wir versuchen auch, die Hintergründe etwas zu beleuchten, vielleicht in Nischen reinzublicken und auch die Perspektive zu eröffnen von Seiten der Ethik und den Hintergründen, die vielleicht nicht so sichtbar sind. Ein Ausblick kann ich Ihnen schon geben für den 29.01. Wir werden im Dezember keine Veranstaltung haben, aber am 29.01. beehrt uns Dorothea Winter, eine Philosophin, die sich damit beschäftigt, ob man denn mit KI überhaupt Kunst erschaffen kann oder ob das alles nur Kitsch ist. Sie hat darüber ein interessantes Buch geschrieben und wir freuen uns sehr, dass wir sie im Januar begrüßen dürfen. Heute geht es um etwas anderes. Ohne viel vorzugreifen, wir wissen alle, dass momentan das große Thema ist, die digitale Souveränität Europas scheint in Gefahr zu sein. Und wenn sie nicht in Gefahr ist, dann gab es sie wahrscheinlich noch nie. Denn GAFAM, die großen Internetkonzerne, die ganze Infrastruktur scheint in den Händen anderer zu sein. Und das besorgt Europa und die Europäer. Und wenn Sie vielleicht den Medienwissenschaftler Martin André kennen, der hat sehr plakative Bücher geschrieben, Big Tech muss weg. Aber sein unbekanntestes Buch ist eigentlich das Buch von 2020, der Atlas der Digitalisierung. Dort hat er nicht mehr und nicht weniger gemacht, als einmal zu gucken, wo sind wir denn so unterwegs im Internet und wo ist der Traffic und wo bewegen wir uns. Und um es ein wenig überspitzt auszudrücken, zumindest für die westliche Welt gilt 99,99% bewegen wir uns eben innerhalb der Plattformen der großen Konzerne. Und diese Konzerne haben inzwischen ein Barvermögen nach den letzten Zahlen, die ich recherchieren konnte, angehäuft von 500 Milliarden. Und diese 500 Milliarden setzen sie jetzt natürlich ein, um ihre Geschäftsmodelle auszuweiten in Richtung KI. Die ganzen Dienste, die wir wahrscheinlich am allermeisten nutzen, sind hauptsächlich von diesen großen Big-Tech-Firmen auch initiiert oder ins Leben gerufen. Interessanterweise ist die Frage, die man sich stellen kann, wo kommt das alles her? Wie ist es so gekommen? Ich bin der Meinung, das hat ganz viel damit zu tun, dass seit 1995 eine Haftungsprivilegierung gilt für Plattformen, die hauptsächlich von Inhalten leben, die ihnen Dritte zur Verfügung stellen. Darum wurden die Geschäftsmodelle gebaut. Und die Europäische Kommission und das Europäische Parlament, deutsche Gesetzgeber in Europa, versucht man das dann einzuhegen mit vielen Gesetzen, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Ein Buchstabensalat, Digital Services Act, noch der bekannteste, Digital Markets Act. Aber es scheint nicht so richtig zu funktionieren, sondern wir leben in einem Zeitalter, in dem wir hier mit sehr viel Compliance-Theater und Checklisten-Ballett versuchen zu kaschieren, was in Wirklichkeit ein relativ simpler Niedergang der Grundrechte ist. So wird es von vielen empfunden zumindest. Das ist vielleicht die eine Seite, die noch sichtbar ist. Und die andere Seite ist ein ganzer Bereich, der gar nicht so im Fokus ist. Und da kommen wir jetzt heute zu unserem Gast. Wir freuen uns sehr, dass Ingo Dachwitz heute hier ist. Ingo Dachwitz hat zusammen mit Sven Helbig ein Buch geschrieben, Digitaler Kolonialismus, das man heute übrigens auch hier kaufen kann, was ich natürlich sehr empfehle. Ich zitiere jetzt aus netzpolitik.org, weil das ist das Einfachste und ich glaube, die können dich am besten beschreiben. Ingo ist Journalist und Kommunikationswissenschaftler. Seit 2016 ist er Redakteur bei netzpolitik.org und unter anderem Co-Host des Podcasts Off and On. Er schreibt häufig über Datenmissbrauch und Datenschutz, Big Tech, Plattformregulierung, Transparenz, Lobbyismus, Online-Werbung, Wahlkämpfe und die Polizei, steht dort. 2024 wurde er mit dem Alternativen Medienpreis und dem Krimi Online Award ausgezeichnet. Und was mich sehr gefreut hat, als ich dieses Buch in der Hand nahm und einfach mal umgedreht habe, ist, dass hier hinten auch ein Kommentar steht von Konstanze Kurz. Die war zu Gast bei unserer ersten Veranstaltung, sie hat sogar die Eröffnungsrede gehalten. Und sie schreibt, jeder, der die Segnungen der modernen Tech-Plattformen nutzt, darf vor deren Schattenseiten und vor den sozialen und politischen Folgekosten nicht die Augen verschließen. Wer mehr wissen will über den Ressourcenhunger der Tech-Konzerne und die neuen Werkzeuge des Kolonialismus, sollte zu diesem sehr kenntnisreichen und mit vielen Beispielen gespickten Buch greifen. Anschaulich, faktenorientiert, mit klarer Haltung. Und wir haben heute das Glück, dass wir alle nicht in diesem Buch lesen müssen, obwohl ich Ihnen empfehle, das hinterher zu tun, sondern herzlich willkommen Ingo Dachwitz und mein Kollege Sebastian Sudro, auch Vorstand im IFGI-Institut, wird zusammen mit Ingo ein bisschen dieses Buch erforschen und wir freuen uns, dass Ingo auch noch zwei Passagen aus dem Buch lesen wird. Und so bitte ich euch, jetzt zu übernehmen. Herzlich willkommen. Danke an Sie alle, dass Sie hier sind und freuen wir uns auf einen netten Abend.
Ja, auch von mir an alle herzlich willkommen. Schön, dass Sie und ihr da seid. Ingo, an dich natürlich auch, umso mehr. Wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir ein Gespräch führen und das Gespräch wird zwischendurch zweimal durch Lesepassagen unterbrochen, damit ihr so einen Eindruck von dem Buch, von dem Text bekommt und hoffentlich nachher auch an der Bar nochmal zugreift und in das Buch investiert. Es lohnt sich. Lass uns einsteigen. Am Anfang würde mich interessieren, warum ihr euer Buch geschrieben habt. Gab es zu dem Thema bislang noch keine andere Literatur?
Also relativ wenig, jedenfalls deutschsprachige Literatur. Mein Co-Autor Sven Hilbig, der heute nicht hier ist, der arbeitet bei Brot für die Welt, einer entwicklungspolitischen Organisation, die mit vielen Partnerorganisationen überwiegend im globalen Süden zusammenarbeitet. Und der erzählt immer, wie er von seinen, ja, von den Leuten in den Partnerorganisationen, beispielsweise in Indien oder in Uganda, mit denen er zusammengearbeitet hat, dazu getrieben worden ist, quasi zu sagen, guckt mal ein bisschen kritischer auf die Digitalisierung. Guckt mal nicht so durch die rosarote Brille auf die Digitalisierung, sondern guckt auch mal auf die problematischen Aspekte. So, die haben ihn da sozusagen hingebracht. Und das Konzept des digitalen Kolonialismus, diese Kritik an kolonialer Ausbeutung, die fortgeschrieben wird durch die großen Tech-Konzerne, die ist jetzt auch nichts eben, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist tatsächlich eine Kritik, die von ForscherInnen, AktivistInnen, überwiegend aus Ländern des globalen Südens, seit 10, 15 Jahren kommt, aber sie kommt in Deutschland nicht an. Deshalb ist er auf mich zugekommen und hat die Idee gehabt, dass wir dieses Buch zusammenschreiben, um damit ein bisschen in die Breite zu kommen. Und wir haben das Glück, dass eine der bekannten Kritikerinnen dieses Konzepts, Renate Avila, Menschenrechtsanwältin aus Guatemala, auch das Nachwort beigesteuert hat. Wir versuchen eigentlich überall, wo wir es im Buch können, dann auch auf Quellen, Stimmen aus dem globalen Süden zurückzugreifen.
Lass uns doch nochmal beim Begriff Kolonialismus bleiben, den ihr hier für den Big-Tech-Kapitalismus und die digitale Geopolitik verwendet. Die klassische Kolonialzeit endete ja eigentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Warum nutzt ihr trotzdem den Begriff Kolonialismus statt etwa Imperialismus oder schlicht Ausbeutung? Welche Kontinuitäten, du hast schon gesagt, es gibt Kontinuitäten, aber welche Kontinuitäten seht ihr?
In erster Linie gucken wir auf die Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse, die globalen, hinter der Digitalisierung, hinter dem auch, was man digitalen Fortschritt nennen könnte, aber auch eben hinter dem Erfolg der Tech-Konzerne. Und da sehen wir eben nicht nur metaphorische Ähnlichkeiten mit dem Kolonialismus, sondern eben wirklich Kontinuitäten. Das ist das, was wir aufzeigen wollen. Der Kolonialismus hat ja nicht einfach aufgehört im 20. Jahrhundert, als die letzten afrikanischen Staaten die Unabhängigkeit erkämpft haben, sondern er prägt ja unsere Welt weiter. Ja? In Deutschland kommt das so langsam so ein bisschen an, wenn man so an Debatten um Museen denkt, ne? Wo kommt die ethnologische Sammlung her, wo kommen vielleicht die Kunststücke her, Debatten um Restitution, aber ich habe in der Schule noch gelernt, Kolonialismus hat Deutschland eigentlich nicht viel mit zu tun gehabt, so, und natürlich ist es aber, also was falsch ist, so, das war eine Weile die Haltung vom deutschen Reichskanzler Bismarck und danach hat er sie geändert und Deutschland ist das drittgrößte Kolonialreich geworden, das ist sozusagen um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert gab und wir sehen eben, wie der Kolonialismus die Welt weiter prägt, eben nicht nur in den Museen, sondern eben auch in der Weltwirtschaftsordnung beispielsweise. Ja, also die europäischen Kolonialmächte haben ja Staaten hinterlassen, die mit großen Konflikten zu kämpfen hatten. Ja, ethnische Konflikte, die durch die willkürlichen Grenzziehungen der Europäer und auch die rassistischen Hierarchien, die sie eingezogen haben, entstanden sind, aber eben auch wirtschaftliche Probleme. Europäer haben ja die Kolonien nur so entwickelt, dass sie den Interessen der EuropäerInnen dienen. Also Infrastruktur nur so gebaut, dass sie Rohstoffe aus dem Land raus transportieren können, an die Hafen, in die Häfen bringen können, keine Industrie aufgebaut und so weiter. Und deshalb sind viele der ehemaligen Kolonien direkt nach dem Ende des Kolonialismus, dem formellen Ende des Kolonialismus, in eine Schuldenfalle gerannt, haben auch immer wieder geradezu neokoloniale Interventionen der ehemaligen Kolonialmächte oder neuer Kolonialmächte wie der USA erleben müssen. Und das prägt sozusagen die Art und Weise, wie die Weltwirtschaft funktioniert und hat somit die Startbedingungen geschaffen, auch die, von denen die Big-Tech-Konzerne beispielsweise profitieren. Wir sprechen heute ja über diverse Beispiele, aber wir gucken eben auf sehr unterschiedliche Aspekte von der Ausbeutung von Arbeitskraft, die notwendig ist, um soziale Medien und künstliche Intelligenz am Laufen zu halten, über den Datenextraktivismus der Tech-Konzerne, über den Rohstoffextraktivismus, der notwendig ist und den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung, über Infrastruktur, Repression, wo wir eben immer doch sehr koloniale Muster sehen, in dem Sinne, dass da Firmen und teilweise eben auch Staaten, wir sprechen später drüber, ja auf Kosten des globalen Südens, auf Kosten von Mensch und Natur im globalen Süden ihren Profit und ihre Macht ausbauen.
Die ganzen Themen wollen wir gleich noch anreißen. Zunächst würde mich aber nochmal interessieren, wo euer Ansatz vielleicht an Grenzen stößt. Also gibt es irgendwelche Phänomene der digitalen Ausbeutung, die du eigentlich nicht unter diesem oder schlecht unter diesem Kolonialismusbegriff packen würdest?
Also erstmal war ich selber erstaunt, wie gut er sich eigentlich auf sehr vieles, was in dieser globalen Perspektive anwenden, sozusagen beobachtbar ist, passt. Also wenn man, wir sind immer mal wieder so wird immer mal wieder so von Leuten angesprochen, die sagen, Kolonialismus ist es nicht was Staaten gemacht haben. Und eigentlich ist der Kolonialismus immer auch so eine Art Public-Private Partnership gewesen aus Staaten und Unternehmen, die die Ausbeutung zusammen betrieben haben. So finde, bei vielen der globalen Fragen passt er gut, die eine Schwäche oder Herausforderung ist, und da kommen wir zu dem, was Rainer zum Einstieg gesagt hat, dass natürlich auch die Menschen in Europa und sozusagen auch die Staaten ja abhängig sind quasi in Europa. Und das ist so eine Frage, über die wir uns viel unterhalten und viel diskutieren, weil auch PolitikerInnen heutzutage dann relativ schnell dabei sind, auch den Kolonialismusbegriff zu nehmen. Wolfram Weimer, konservativer Kulturminister, Kulturstaatsminister, hat zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse auch den Begriff des digitalen Kolonialismus aufgegriffen. Aber für ihn ist digitaler Kolonialismus, wenn Tech-Konzerne das Urheberrecht verletzen und ihre KI mit Büchern von europäischen Autoren füttern. So. Und da sagen wir, das ist durchaus sozusagen auch ein Problem. Wir würden allerdings ein bisschen vorsichtig damit sein, den Begriff des Kolonialismus auf das, was EuropäerInnen widerfährt, anzuwenden, während wir gleichzeitig eben dann doch noch sehr starke Kontinuitäten sehen des historischen, also neokoloniale Strukturen eigentlich sehen. So. Und da ist so, würde ich mal sagen, eine Herausforderung dessen, zu gucken, was passiert eigentlich hier bei uns und wie kriegt man das zusammen, weil ja die Suche nach digitaler Souveränität gleichzeitig etwas ist, das irgendwie afrikanische Staaten genauso wollen wie europäische Staaten.
Vielen Dank. Jetzt wäre tatsächlich der Punkt schon gekommen für den ersten Leseteil, für die erste Leseprobe.
Wir haben 7 Kapitel in diesem Buch plus das Nachwort von Renate Avila. Jedes Kapitel beschäftigt sich mit einem unterschiedlichen Themenkomplex. Das erste Kapitel heißt Arbeitskraft, die ausgebeuteten ArbeiterInnen hinter der künstlichen Intelligenz. Und jedem Kapitel vorangestellt ist ein kurzes Zitat, meistens von einem der Tech-Milliardäre, die Problematik ein bisschen auf den Punkt bringen. Hier geht's los mit einem Zitat von Mark Zuckerberg. AI will fix this. Also KI wird das schon richten, hat er 2018 vom US-Kongress gesagt, als er sich rechtfertigen musste für Datenschutzverstöße, Probleme mit Hate Speech und ähnlichem. Immer wenn er da kritische Fragen gestellt bekommen hat, war seine Antwort, KI wird das schon richten. William blinzelt in die Sonne über Nairobi. Er steht vor einem schlichten Bürogebäude im Samir Business Park am Rande von Kenias Hauptstadt. The Soul of AI steht auf einer Werbetafel vor dem Haus. Weiße Buchstaben auf schwarzem Grund. Es ist der Slogan von Williams ehemaligem Arbeitgeber, Sama. Das Unternehmen aus den USA vermarktet sich selbst als ethisches KI-Unternehmen. Der junge Mann schüttelt beim Anblick des Leitspruchs nur bitter den Kopf. Die Seele der künstlichen Intelligenz? Seine eigene Seele hat durch die Arbeit bei Sama Schaden genommen. Sama ist ein Outsourcing-Unternehmen für die Tech-Branche. An solche Dienstleister lagern Konzerne Arbeit aus, um sie von kostengünstigen Arbeitskräften verrichten zu lassen. Hier in Nairobi unterhält Sama seinen größten Standort auf dem afrikanischen Kontinent. in dem schmucklosen Großraumbüro, nur wenige Minuten vom Flughafen Jomo Kenyatta International entfernt, reihen sich Dutzende Computer aneinander, vor denen konzentrierte ArbeiterInnen sitzen. Das Büro gleicht einer großen Halle. Der Raum ist erfüllt vom Klicken der Computermäuse und von leisem Murmeln. Wenn nicht gelegentlich ein Schluchzen zu hören wäre, könnte man diesen Ort fast für ein gewöhnliches Großraumbüro halten. Doch die Arbeit von William, der eigentlich anders heißt, ist kein Job wie jeder andere. Das ist nichts, was man normalerweise sieht, nichts, was in unsere Gesellschaft gehört, erzählt uns der junge Kenianer über die Inhalte, mit denen er arbeiten musste. Wenn er über das spricht, was er in dem Job erlebt hat, wird seine Stimme hohl. Er und seine KollegInnen erledigten hier teils schwer traumatisierende Tätigkeiten, die für den Erfolg von Tech-Konzernen unabdingbar sind. Sie sortieren Daten, trainieren Algorithmen, moderieren Inhalte. Es sind Aufgaben, die in den USA oder Europa kaum jemand übernehmen möchte, jedenfalls nicht zu dem Lohn, den die Konzerne hier zahlen. Während Sama ArbeiterInnen vor allem in Ländern des globalen Südens beschäftigt, neben Kenia auch in Uganda, Indien und in Costa Rica, stehen auf der Kundenliste fast ausschließlich Firmen aus dem globalen Norden. Einige der mächtigsten Tech-Konzerne der Welt gehören dazu. Google, Meta und Microsoft zum Beispiel. Auch ein junges Unternehmen, das seit einiger Zeit in aller Munde ist, hat Samas Dienst in Anspruch genommen. OpenAI. Es ist das Unternehmen, das Ende 2022 ChatGPT auf den Markt gebracht hat, einen Chatbot, der die Welt in Atem hält. Schreibt man ihm eine passende Aufforderung in den Chat, generiert diese oft erstaunlich klug erscheinende Antworten. ChatGPT kann Gedichte schreiben, mit NutzerInnen stundenlang über den Sinn des Lebens philosophieren und so sauberen Programmcode schreiben, dass manche EntwicklerInnen schon um ihre Jobs fürchten. Kurz, ChatGPT ist so gut, dass viele Menschen glauben, sie hätten es tatsächlich mit einem intelligenten Gegenüber zu tun. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT und einer ähnlicher Programme Ende 2022 ist ein beispielloser Hype um KI ausgebrochen. Unter den Größen der Tech-Branche ist geradezu ein Wettrennen um die Entwicklung der besten KI ausgebrochen. Einige Beobachter sprechen gar von einem KI-Krieg. Hört man Unternehmern wie Tesla-Boss Elon Musk, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder OpenAI-Chef Sam Altman zu, gewinnt man leicht den Eindruck, die Menschheit sei dem Traum nahe, Maschinen zu entwickeln, die eigenständig denken und handeln können. Uneins scheinen sie sich nur noch darüber zu sein, ob dies ein schöner Traum ist, in dem Technologie die Menschheit von Arbeit, Hunger und Krankheit befreien wird, oder doch eher ein Albtraum, in dem superintelligente Roboter die Menschheit bedrohen. Wenn William von künstlicher Intelligenz spricht, stellt er andere Fragen. Wann werden er und seine KollegInnen hier in Kenia fair entlohnt für den Anteil, den sie am Erfolg von ChatGPT und anderen KI-Anwendungen haben? Warum wurden sie alleingelassen mit den traumatisierenden Tätigkeiten, die dafür nötig waren? Und wann werden die Unternehmen zur Verantwortung gezogen, die dank der Arbeit von Menschen wie ihm Milliarden verdienen? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, findet sie in der politischen Ökonomie des Tech-Outsourcings. Geisterarbeit. In der Fortschrittserzählung der Tech-Konzerne ist künstliche Intelligenz nur ein Kapitel von vielen, doch es ist eines der wichtigsten. Mit keiner technischen Entwicklung lassen sich Fantasie und Profite so gut befeuern wie mit KI. In diesen Geschichten ist für William und seine KollegInnen kein Platz. Denn statt von magischen Maschinen müssten die Erzählungen dann von manueller Arbeit handeln und statt von brillanten Erfindungen von der Ausbeutung, auf der sie beruhen. Künstliche Intelligenz ist weder künstlich noch intelligent. Auf diese simple Formel bringt die australische KI-Forscherin Kate Crawford das Geheimnis hinter der Hype-Technologie. ChatGPT zum Beispiel ist natürlich nur scheinbar intelligent. Wie die meisten Systeme, auf denen heutzutage das Label KI haftet, beruht es auf Machine Learning. Maschinelles Lernen auf Deutsch. Algorithmen analysieren hierbei riesige Datenmengen und erkennen Muster, aus denen sie mathematische Wahrscheinlichkeitsmodelle ableiten. Die Programme lernen aus den analysierten Daten, wie sie sich statistisch gesehen zu verhalten haben. ChatGPT zum Beispiel basiert auf einem großen Sprachmodell namens GPT. OpenAI hat es mit unzähligen Texten gefüttert, welche überwiegend aus dem Internet kopiert wurden. Ein Erfolgsfaktor ist die Größe des Modells, das mit einem Petabyte an Daten trainiert wurde. Das ist eine 1 mit 15 Nullen, entspricht etwa 500 Milliarden Seiten ausgedrucktem Text. GPT berechnet auf dieser Grundlage, welche Worte in welchen Kontexten statistisch gesehen aufeinanderfolgen und bildet daraus klug erscheinende Sätze. Wenn wir dem Bot zum Beispiel von unserer gescheiterten Beziehung erzählen, weiß er nicht wirklich, wie man einfühlsam reagiert. Er kann es dank seiner riesigen Datenbasis allerdings sehr gut schätzen. Die kritischen KI-Forscherinnen Emily M. Bender, Timnit Gebru, Angelina Macmillan-Major und Margaret Mitchell prägten für große Sprachmodelle deshalb den Begriff des stochastischen Papageis, weil sie zwar plausible Sätze bilden, jedoch nicht die Bedeutung dahinter verarbeiten können. Und damit diese Papageien nicht irgendetwas nachplappern, sondern die gewünschten Dinge sagen, müssen sie mit den richtigen Daten gefüttert werden. Der Input bestimmt den Output. Deshalb müssen die Trainingsdaten zum Beispiel die richtigen Metadaten enthalten, also maschinenlesbare Informationen darüber, was die Daten enthalten. Vereinfacht gesagt, ein Bilderkennungsalgorithmus weiß nicht von sich aus, wie eine Katze aussieht, sondern muss das eben beigebracht bekommen. Und zwar nicht mit Hunderten oder Tausenden Bildern von Katzen, sondern mit Millionen. Und jedes einzelne Bild muss hierfür manuell mit dem Label Katze versehen werden. Für das Ergänzen solcher Metadaten, die Datenannotation, braucht es die Arbeit von Menschen wie William. Bevor er für ChatGPT im Einsatz war, annotierte er Bildmaterial von Straßenszenen für das Training selbstfahrender Autos. Verkehrsschilder, Bäume, Fahrzeuge musste er von Hand markieren und mit dem richtigen Begriff versehen. Der Erfolg von ChatGPT beruht allerdings nicht nur darauf, dass der Bot oft erstaunlich gut weiß, was er antworten muss, sondern auch darauf, dass er weiß, was er nicht sagen darf. Nichts Anstößiges zum Beispiel, nichts Verletzendes, nichts Gewalttätiges. Das weiß ChatGPT, weil junge ArbeiterInnen in Nairobi es dem Programm beigebracht haben. Genauer gesagt, sie haben Daten für das Training von GPT-4 klassifiziert und zu diesem Zweck zigtausende Seiten mit all den Dingen gelesen, die die NutzerInnen von ChatGPT nicht zu Gesicht bekommen sollen. Vergewaltigung und Hinrichtung, Kindesmissbrauch und Sodomie. Damit die NutzerInnen mit dem Bot Spaß haben können, mussten William und seine KollegInnen in die Hölle scharren. Ein anderes Team war für Texte mit gewalttätigen Inhalten zuständig. Detaillierte Schilderungen von Folter, Selbstverletzung oder Hinrichtung. Er selbst leitete ein Team, das vor allem Texte mit sexuellen Inhalten labeln musste. Insbesondere die Schilderungen sexualisierter Gewalt machen ihm bis heute zu schaffen. Der sonst so gesprächige Kenianer wird dann einsilbig. Es waren sehr detaillierte Schilderungen, mehr möchte ich nicht sagen. In der globalen Wertschöpfungskette von Tech-Unternehmen wie OpenAI, OpenAI, Microsoft oder Google spielt die Arbeit von Millionen Menschen wie William eine unverzichtbare Rolle. Sie bilden eine unsichtbare Armee der DatenarbeiterInnen, die vor allem in Ländern des globalen Südens für das Funktionieren der KI schuften. Geisterarbeit nennen die Anthropologin Mary L. Gray und der Informatiker Sidat Suri diese und ähnliche Jobs hinter den Kulissen der digitalen Welt. Sie schreiben, Milliarden Menschen konsumieren jeden Tag Webseiteninhalte, Suchmaschinentreffer, Tweets, Posts, mobile App-Dienste. Sie nehmen an, dass ihre Einkäufe durch die Magie der Technologie allein möglich gemacht werden. Doch in Wirklichkeit werden sie von einer internationalen Belegschaft bedient, die diskret im Hintergrund arbeitet. Gray und Suri widersprechen damit auf eine gewisse Weise auch der These, dass KI automatisch zur Massenarbeitslosigkeit führt. Tatsächlich entstehen sogar neue Jobs, aber eben ein neues digitales Prekariat, das NutzerInnen eine reibungslose User-Experience und Tech-Konzernen riesige Profite ermöglicht. Umgangssprachlich wird die Arbeit hinter KI und anderen digitalen Dienstleistungen auch als Clickwork bezeichnet. William ist mit diesem Begriff gar nicht einverstanden. Man tut so, als würden wir einfach nur ein paar Mausklicks machen und das war's. Das ist eine Lüge. Junge und verletzliche AfrikanerInnen wie ich haben dafür gearbeitet, dass alle Menschen sicher sind, wenn sie ChatGPT nutzen. Der Lohn, den wir dafür bekommen haben, ist lächerlich, Peanuts, während Unternehmen mit unserer Arbeit Milliarden verdienen. Wir wissen, wie man sowas nennt. Wir kennen das aus unserer Geschichte. Es ist Kolonialismus, digitaler Kolonialismus.
Ja, vielen Dank. Du hast gerade eindrücklich die Arbeitsrealität von Menschen in Kenia geschildert. Warum findet diese Arbeit überhaupt im globalen Süden statt? Ist das lediglich eine Frage des Lohnniveaus und der Sprache oder siehst du da auch noch andere Aspekte?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass es nicht ausschließlich dort stattfindet. Es gibt auch Outsourcing-Hubs in Europa quasi, so wie es auch Content-ModeratorInnen beispielsweise in Europa geht. Das ist das, was wir als nächstes schildern in diesem Buch. Einige kennen vielleicht den Film The Cleaners, wo die Arbeitsrealität von Menschen beschrieben wird, die soziale Medien sauber und sicher halten, indem sie dort die Inhalte, die ja vorgeschlagen werden als potenziell regelverletzend, dann angucken und moderieren. Und wo ja gleiche Arbeitsbedingungen eigentlich geschildert werden, was eben daran liegt, dass es die gleichen Leute sind, die bei den gleichen Outsourcing-Firmen diese Arbeit machen. Und warum findet das schwerpunktmäßig in Ländern des globalen Südens statt? Ich glaube einfach, weil es geht, so, weil man dort Leute am einfachsten oder in sozusagen Kenia beispielsweise, Indien ist ein großer Outsourcing-Hub, Philippinen, gut Menschen in diese Jobs bekommt sozusagen, ja, weil es ökonomische Bedingungen vor Ort gibt, wiederum teilweise Produkte des Kapitalismus, des Kapitalismus auch, aber des Kolonialismus, die Menschen dazu bringen, sozusagen keine Alternative zu haben, als diese Jobs anzunehmen. Ja? Die Tech-Konzerne beziehungsweise die Outsourcing-Firmen scouten auch ganz gezielt in Ländern des globalen Südens und beschäftigen gerne beispielsweise in Kenia, so hat es einer der Forscher, Adjo Dinika von der Uni Bremen, mit dem wir für das Buch gesprochen haben, der viel Feldforschung dort gemacht hat, uns erzählt, beschäftigen eben auch sehr gerne Leute aus den Slums sozusagen, weil diese eben unemploy the unemployed, unemployable, so, das ist das. Also die Leute, denen man sonst, das ist das Motto, das diese Outsourcing-Firmen sagen. Ja, wir verschaffen ja den Menschen Arbeit, die sonst niemand anstellen würde. Und das sind dann eben auch ArbeitnehmerInnen, die sich schlecht wehren können. So, ich glaube, das spielt da, also mangelnde Arbeitsschutzgesetze fördern das sicherlich. Genau, das spielt da, glaube ich, am stärksten mit rein.
Big Tech war natürlich schon vor KI auf menschliche Arbeit angewiesen.
Wobei ich nochmal einen Punkt noch sagen, ja, wäre interessant, der sprachliche Faktor spielt schon eine große Rolle. Du hattest es in deiner Frage so kurz erwähnt, aber warum sind die Philippinen, warum ist Kenia so ein beliebter Standort Indien? Weil das natürlich Länder sind, wo sehr gut Englisch gesprochen wird, so, weil die Briten eben da waren und diese Länder kolonialisiert haben. Französische Firmen outsourcen gerne nach Madagaskar aus, spanischsprachige Firmen eher nach Lateinamerika, also...
Big Tech war schon vor KI auf menschliche Arbeit angewiesen. Den Amazon-Dienst, Amazon Mechanical Turk, der hat in gewisser Weise auch den Kolonialismus schon im Namen, den gibt es seit 2005. Wird die Geisterarbeit eigentlich immer in den gleichen Staaten erbracht oder gibt es hier Veränderungen, je nachdem, was gerade so die angesagte Aufgabe ist? Oder vielleicht auch, wie die Rahmenbedingungen aussehen?
Also das ist eher das sozusagen, dass die Outsourcing-Industrie im Zweifelsfall auch weitergeht. Wenn es in einem Land, in Kenia zum Beispiel, gibt es jetzt eben sehr viel Widerstand, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, das Land wird dann unattraktiver quasi und dann ziehen sie ins Nachbarland. Also dann ziehen sie halt weiter und verlagern ihren Markt weiter. Das ist sozusagen, würde ich mal sagen, der Faktor, warum es nicht die gleichen Länder bleiben. Ich habe vor wenigen Wochen in Berlin Joe Nkinyua getroffen, die Data Labelers Association in Kenia aufbaut, eine Organisation, die Rechte der DatenarbeiterInnen vertritt, die übrigens das erste Mal in Europa war und sagte, sie hat das Gefühl, sie kennt die Straßen Berlins. Diese gelben Busse, die da langfahren, diese gelben Trams, die kennt sie. Sie hat immer gedacht, sie hätte Straßenszenen für selbstfahrende Autos aus den USA gelabelt. Aber es waren offensichtlich Straßenszenen aus Berlin. Also sie hat sich seltsam vertraut gefühlt bei ihrem ersten Berlin-Besuch. Und die sagte eben, dass es in Kenia beispielsweise jetzt spürbar ist, dass einige der Outsourcing-Firmen weiterziehen quasi und sich das nächste Land mit weniger Widerstand und Schutz für Arbeiter ansuchen.
Ja, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Das sind, finde ich, auch so Passagen in dem Buch, die so eine gewisse positive Wendung hat, dass man merkt, dass sich die Arbeiterinnen und Arbeiter jetzt in dem Beispiel Kenia etwa eben nicht mit den schlechten Arbeitsbedingungen abfinden, sondern sich organisieren. Vielleicht magst du auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, auch wie das auf internationaler Ebene ist.
Also gibt einige sehr tolle und ermutigende Beispiele und auch wirklich sehr mutige Beispiele, muss man erstmal sagen, weil die ArbeiterInnen natürlich Knebelverträge unterzeichnen müssen und eigentlich nicht über ihre Arbeitsbedingungen sprechen. Aber es gibt jetzt eben mehr und mehr WhistleblowerInnen, die über die Arbeitsbedingungen sprechen. Und wir sehen bei eigentlich jeder dieser Outsourcing-Firmen, die teilweise inzwischen selbst milliardenschwere Konzerne sind, die beispielsweise in Europa, Nordamerika sitzen, eigentlich jede dieser Firmen sieht sich Vorwürfen von Union-Busting ausgesetzt, also auch ein Vorgehen gegen Formen der gewerkschaftlichen Organisierung. So, und trotzdem machen sie das so. Und das ist, wir berichten eben von einigen Beispielen in Kenia, wo knapp 200 Arbeiter in Meta verklagt haben und Sama, die Outsourcing-Firma, verklagt haben, die unterstützt werden von einer Star-Anwältin, Mercy Motemi aus Kenia. Ich habe ein längeres Interview mit ihr auf Netzpolitik veröffentlicht. Und die werden wiederum unterstützt von einer NGO aus UK, von Foxglove und von dem Superlab aus Berlin. Das heißt, da gibt es auch durchaus internationale Solidarität. Inzwischen Berliner Content-ModeratorInnen haben sich zum Beispiel vor wenigen Jahren getroffen und ein Manifest auf einem ersten Kongress und ein Manifest verabschiedet, in dem sie faire Arbeitsbedingungen für sich fordern, aber eben auch ein Ende des digitalen Kolonialismus und faire Arbeitsbedingungen für ihre KollegInnen weltweit. So, das heißt, da passiert auf jeden Fall einiges. Und gleichzeitig berichten auch die Leute, die eben sich versuchen, gewerkschaftlich zu organisieren in Kenia, durchaus von Schwierigkeiten. So, weil der kenianische Staat im Outsourcing-Sektor eigentlich einen positiven Faktor sieht, weil Leute in Jobs gebracht werden. So. Und der kenianische Präsident sagt, wir wollen 1 Million Outsourcing-Jobs schaffen und fragt aber eben nicht danach, welche Qualität diese Jobs haben. Kann man davon leben, gut leben? Sind es faire Jobs? Und so, da ist, glaube ich, der Prozess einer gewerkschaftlichen Organisierung eher schwierig. Und tatsächlich gibt es auch immer mal wieder Signale aus unterschiedlichen Ländern, dass die ArbeiterInnen mit den klassischen Gewerkschaften nicht besonders happy sind, weil die sich schwer tun, die alten klassischen Gewerkschaften, die Arbeit der DatenarbeiterInnen überhaupt als echte Arbeit anzuerkennen, auch anzuerkennen, dass es da Skills für braucht sozusagen, dass man irgendwie ja eine gewisse Ausbildung braucht. Also die ist den ArbeiterInnen eigentlich das Wichtigste, dass sie anerkannt werden für das, was sie machen. Und das haben sie teilweise selbst Schwierigkeiten bei Gewerkschaften. Aber ich würde trotzdem sagen, also auf diese Data Labelers Association zum Beispiel, die kann ich nur sehr empfehlen, da hinzugucken. Auf das Gerichtsverfahren in Kenia kann ich nur empfehlen, hinzugucken. In Nairobi, weil es ist total spannend, was macht der Meta-Konzern? Er sagt natürlich als erstes, wir haben gar nichts damit zu tun. Wie können die uns verklagen? Wir sind doch gar kein Arbeitgeber. Wir sind Auftraggeber. Wir sind, verantwortlich ist die Outsourcing-Firma. Wir tragen keine Verantwortung für das, was dann passiert. So, und wenn dort jetzt gerichtlich festgestellt werden würde, dass natürlich der Auftraggeber auch eine Verantwortung dafür trägt, was in seiner Wertschöpfungskette, was in seiner digitalen Lieferkette sich für Schrecken verbergen, dann würde das womöglich auch eine weltweite Signalwirkung haben.
Wahrscheinlich auch der Grund, warum die nicht unmittelbar die Leute in Kenia beschäftigen, sondern dass man dann gerne auf so dazwischen geschaltete Firmen zurückgreift. Lass uns jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Im globalen Süden wird ja nicht nur quasi die Arbeit outgesourced, sondern letztlich auch die Natur ausgeplündert. Das nimmt bei euch im Buch auch einen sehr breiten Raum ein. Ich will es jetzt einmal mit einer eher globalen Frage belassen. Welche ökologischen Auswirkungen haben denn Digitalisierung und KI?
Dann versuche ich es auch kurz zu machen. Da sehen wir wieder so einen Mythos eigentlich, dass die Digitalisierung, der digitale Wandel und der grüne Wandel irgendwie so Hand in Hand gehen. Ja, die KI, die Tech-Konzerne versprechen, dass mit ihren Tools die für Nachhaltigkeit gesorgt werden kann. Und was wir gleichzeitig sehen, ist, dass der Energiebedarf wahnsinnig in die Höhe schnellt, weil der Boom an künstlicher Intelligenz hat auch einen Bauboom bei Rechenzentren ausgelöst, weil Rechenzentren sind das notwendige Infrastruktur für KI. So, das heißt, es werden sehr, sehr viele, sehr, sehr große Rechenzentren gebaut. Rechenzentren brauchen sehr viel Strom. Nach Schätzungen der Internationalen Energiebehörde läuft der weltweite Stromverbrauch für Rechenzentren fast auf dem Niveau, das Frankreich hat. Also die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt inzwischen. Also extrem hoher Energiebedarf plus steigender Wasserbedarf, weil die Rechenzentren gekühlt werden müssen. Gibt es keine geschlossenen Kühlkreisläufe, sondern das Wasser wird verdampft, um Kühlwirkung zu erzielen. Das heißt, sozusagen schnellt auch der Wasserverbrauch in die Höhe. So, und das ist ein Effekt, den wir gerade ganz stark sehen, dass auch Tech-Konzerne aufgrund, um den Energiebedarf zu decken, jetzt sehr stark auch wieder auf fossile Energieträger setzen. Die investieren auch in Erneuerbare, aber eben auch, wir sehen Fälle, wo Kohlekraftwerke die Laufzeit verlängert wird, wo neue Gaskraftwerke gebaut werden. Atomkraft ist das neue Lieblingsding der Tech-Konzerne, sich verpflichtet, den Ausbau der Atomkraft in den USA bis 2050 zu verdoppeln. So, also da sehen wir auf jeden Fall eine Renaissance und wieder der problematischen Energie. Gewinnung, so das ist der eine Aspekt, der Energieverbrauch, der ökologische Fußabdruck, und dann der andere sehr materielle Aspekt, den wir problematisieren, ist der Rohstoffbedarf der Digitalisierung. KI-Chips brauchen extrem viele metallische Rohstoffe, aber eben auch die Akkus in unseren Telefonen, die in E-Autos verbaut sind und so weiter. Ja, ich gehe jetzt nicht, wahrscheinlich aus Zeitgründen gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber wir beschreiben das beispielsweise am Beispiel des Rohstoffs Kobalt, der aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, ganz überwiegend. Kobalt sorgt dafür, dass wir unsere Handys und unsere E-Autos nicht so häufig aufladen müssen. Und eigentlich alle wissen, dass die Abbaubedingungen problematisch sind in der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt immer wieder tödliche Unfälle. Gerade erst vor letzte Woche gab es einen tödlichen Unfall mit mehr als 30 verstorbenen Bergleuten. Es gibt Probleme mit Kinderarbeit, Umweltschäden und so weiter. Und es übernimmt halt in dieser globalen Lieferkette niemand Verantwortung. Nicht die Bergbaukonzerne, die aus China kommen oder die aus den USA, Nordamerika oder Europa kommen. Und auch nicht die Batteriehersteller, nicht die Endabnehmer sozusagen, nicht die Autokonzerne oder die Tech-Konzerne, die Akkus verbauen in ihren Geräten und auch nicht wir KonsumentInnen.
Damit wären wir jetzt schon wieder ein Break angekommen. Und zwar wird Ingo jetzt seine zweite Leseprobe vorstellen.
Im vierten Kapitel geht es um Repression und das blutige Geschäft mit Zensur, Überwachung und Kontrolle. Und da setzen wir uns mit dem Mythos auseinander, dass die Digitalisierung automatisch oder das Internet automatisch als freiheitsbringendes Medium, als emanzipatorisches Medium funktioniert. Der sogenannte arabische Frühling hat ja Hoffnung geweckt oder bestärkt, dass das Internet als Freiheitsbringer funktionieren würde weltweit. Und was wir an verschiedenen Stellen aber eben sehen, ist, dass der arabische Frühling als Weckruf für Diktatoren gewirkt hat und sie ihre Regime digital aufrüsten und dass gerade die digitalen Plattformen, Social Media Plattformen, insbesondere Meta, aber auch X unter jetzt der Ägide von Elon Musk, die sich ja gerne als Bringer, Vertreter der freien Meinungsäußerung verkaufen und als Elon Musk bezeichnet sich selbst als Meinungsfreiheitsabsolutisten. Und man sieht aber, dass sie an sehr vielen Stellen ganz bewusst auch mit staatlicher Zensur zusammenarbeiten. In der Türkei ist das immer wieder der Fall, wo die türkische Regierung Oppositionsaccounts sperren lässt auf X. Und wir wissen aber jetzt eben aus Dokumenten einer Whistleblowerin, Frances Hogan zum Beispiel, dass Meta in Vietnam vor die Wahl gestellt wurde. Entweder ihr fliegt raus aus diesem Land, wir sperren euch, ihr verliert diesen sehr lukrativen Markt in Asien oder ihr macht mit bei der staatlichen Zensur. Vietnam ist ein, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ist ja ein Land, wo EuropäerInnen gerne Urlaub machen, ist aber eines der Länder, wo es weltweit am schlechtesten um die Pressefreiheit bestellt ist. Ich glaube, im aktuellen Ranking auf Platz 183 von 190 Ländern. Reporter ohne Grenzen spricht davon, dass die Kommunistische Partei ihre Jagd auf freie und unabhängige Medien in Vietnam fast abgeschlossen hat. Umso wichtiger sind eigentlich Internetmedien dort gewesen. Und wir wissen das eben wirklich aus Dokumenten der Whistleblowerin Frances Hogan, dass vor diese Wahl gestellt, Profit oder Menschenrechte, Mark Zuckerberg persönlich entschieden hat, na gut, okay, dann machen wir halt mit bei der Zensur. Und die vietnamesische Regierung lobt regelmäßig die Tech-Konzerne, auch Google mit YouTube dafür, wie gut sie inzwischen die Löschanforderungen erfüllen. So, und das ist so dieser eine Bereich, über den wir hier schreiben, wie soziale Medien mitmachen. Und ich lese jetzt über einen zweiten Teil, wie soziale Medien auch ein bisschen unfreiwillig zu Brandbeschleunigern für Konflikte werden. Die Probleme, die soziale Medien für die Öffentlichkeit in autoritären Staaten bringen, hören mit Zensur lange nicht auf. Wenn die Plattformkonzerne sich nicht bewusst zu Komplizen autoritärer Regime machen, werden sie allzu oft zum Werkzeug von Gewalt und Repression. Denn längst haben nicht nur MenschenrechtlerInnen und DemokratieaktivistInnen die Macht des Internets für sich entdeckt, sondern eben auch Diktatoren und gewalttätige Gruppen. Zum Instrumentenkasten der digitalen Propaganda und Repression zählen beispielsweise die Arbeit mit Hass und Desinformation. Auch die gezielte Diskreditierung von Oppositionellen und JournalistInnen durch Fake-Accounts ist ein beliebtes Mittel. Ebenso die Manipulation der öffentlichen Meinung im Wahlkampf. Welche katastrophalen Auswirkungen es haben kann, wenn ein Social-Media-Konzern nicht genug Verantwortung übernimmt, zeigt unter anderem das Beispiel Äthiopien. Dort tobte von Ende 2020 bis Ende 2022 einer der blutigsten Kriege unserer Zeit. Und eines der Opfer dieses Krieges ist Mearek Amare Abra. Der aus der Region Tigray stammende Chemieprofessor lebte seit vielen Jahrzehnten friedlich in der Stadt Bahir Dar in der Region Amhara und war ein angesehener Teil der Universitätsgemeinschaft, bis im Netz Falschinformationen über ihn verbreitet werden. Am 9. Oktober 2021 veröffentlichen Unbekannte in einer Facebook-Gruppe der Bahir Dar Universität mit mehr als 50.000 Mitgliedern personenbezogene Daten und Falschinformationen über den Professor. Der Post enthält unter anderem seinen vollen Namen, seine Wohnadresse, die Abteilung, in der er arbeitet und ein Foto. Darüber hinaus wird hervorgehoben, dass er aus Tigray stamme und angeblich mit der tigrayanischen Volksbefreiungsfront zusammenarbeite. Nächsten Tag erscheint noch ein Post mit Lügen, dass er Geld gestohlen habe und die tigrayanische Armee unterstütze. Darunter sammeln sich schnell Aufrufe, endlich aktiv zu werden. Worauf wartet ihr? Wenn ihr echte Männer seid, dann organisiert euch und säubert sie. In den folgenden Tagen meldet der Sohn des Professors, Abraham Merek, die gefährlichen Posts mehrfach bei Facebook. Und die Plattform reagiert nicht. Wochenlang bleiben Hass und Lügen auf Facebook im Netz. Als der Konzern endlich reagiert, ist es zu spät. Merek Amare Abra ist tot. Ermordet von Männern in den Uniformen der Amhara Special Forces. Am 3. November folgen ihm auf dem Heimweg von der Uni mehrere Männer auf Motorrädern. Andere erwarten ihn an seiner Wohnadresse. Als der Professor vor seinem Haus hält und aussteigt, um das Tor aufzuschießen, eröffnen sie das Feuer. Zwei Kugeln treffen den Professor aus direkter Nähe. Eine ins Bein und eine in die Schulter. Einige Angreifer schnappen sich das Auto und verschwinden damit. Andere bleiben vor Ort und skandieren immer wieder die Verleumdung aus dem Netz. Sein Vater habe sich sicher gefühlt, erzählt Abraham Merek uns im Interview. Er habe sich nicht vorstellen können, dass er als respektierter Universitätsprofessor, der politisch nicht aktiv gewesen sei, zum Ziel von Online-Hass werden könnte und dass das reale Konsequenzen nach sich ziehen würde. Für den Tod seines Vaters macht Abraham, der auch Politikwissenschaftler ist, Facebook mitverantwortlich. Facebook ist in Äthiopien eine Waffe. Viele Menschen glauben dem, was sie hören. Das soziale Netzwerk sei dort gleichbedeutend mit der digitalen Öffentlichkeit. Im Bürgerkrieg sei Facebook zum Instrument für Kriegstreiber geworden und habe nichts dagegen unternommen. Metas Ansatz bei der Content-Moderation hat eine Zielscheibe auf den Rücken meines Vaters gezeichnet, ist Abraham sich sicher. Das Versäumnis, in eine bessere Inhaltsmoderation zu investieren, sorgt dafür, dass die Posts, die ihn angriffen, nicht sofort entfernt wurden. 8 Tage. Nach dem Mord an seinem Vater habe Meta ihm mitgeteilt, dass die gemeldeten Posts gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen. Selbst zu diesem Zeitpunkt seien sie noch nicht gelöscht gewesen. Als Kernproblem macht Abraham das Geschäftsmodell des Social-Media-Konzerns aus. Meine Erfahrungen mit Facebook deuten darauf hin, dass hasserfüllte Beiträge durch den Algorithmus gefördert werden, der diese so vielen Menschen wie möglich empfiehlt, um eine maximale Interaktion zu erreichen. Insiderberichte wie Francis Hogans Facebook Papers geben Abraham Merek recht. Die Whistleblowerin hatte seit 2018 als Projektmanagerin in Metas Team für Civic Misinformation gearbeitet. Die von ihr geleakten Dokumente zeigen, während Instagram sich laut internen Studien toxisch auf die Psyche junger Menschen auswirkt, hat Facebook tendenziell den gleichen Effekt auf das gesellschaftliche Klima. In liberalen Staaten mit gefestigter demokratischer Öffentlichkeit ist die Plattform schädlich. Kaum jemand hat im Westen so von ihr profitiert wie Donald Trump. In politisch fragileren Regionen aber, in denen für viele Menschen das Internet gleichbedeutend ist mit Facebook, wird die Plattform geradezu verheerend. So belegen Hogans Dokumente, Mitarbeiterin des Netzwerks machten wiederholt darauf aufmerksam, dass problematische Akteure in Äthiopien Desinformation verbreiteten und zu Gewalt aufriefen. Doch Facebook unterließ es, seinen Moderationsaufwand entsprechend anzupassen. Für das Land mit 115 Millionen EinwohnerInnen waren nur 6 FaktenprüferInnen mit entsprechenden Sprachkenntnissen angestellt. Facebooks Algorithmen konnten Desinformation und Hassrede zudem lange Zeit nicht in Oromo und Amharisch verstehen, den beiden meistverbreitetsten Sprachen des Landes. Im Umgang mit den negativen Folgen seiner Plattform legt Meta eine klare Priorität auf den globalen Norden, auch hier motiviert durch wirtschaftliche Erwägungen. Hogans Dokumente zeigen, während 2022 weniger als 10% der NutzerInnen in den USA lebten, gab Facebook 87% des Budgets zur Klassifizierung von Fehlinformationen für die USA aus. Für alle anderen Regionen blieben 13%. Das Problem, die Märkte im globalen Süden sind zwar groß, aber weniger lukrativ und prestigeträchtig als die des globalen Nordens. Abraham Merek denkt nicht daran, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Unterstützt von der britischen Nichtregierungsorganisation Foxglove und einer kenianischen Anwältin hat er Meta verklagt. Das Verfahren läuft noch. Abraham sagt, sie müssen endlich Verantwortung für das übernehmen, was sie angerichtet haben.
Vielen Dank. In den Beispielen, die du jetzt eben vorgelesen hast, sieht man eigentlich sehr deutlich, dass diese Vorstellung von Social Media als Demokratisierungsmaschine eigentlich nur ein schlechter Witz ist. Die furchtbaren Auswirkungen, die im von Meta als sogenannten Rest der Welt betitelten Gegenden passieren, weil Facebook die nicht als hinreichend lukrativ erachtet und deswegen bei der Content-Moderation spart. Die sind ja wirklich haarsträubend. Mich würde an der Stelle noch einmal interessieren, ob das eigentlich, also diese fehlende Content-Moderation, ob das eigentlich etwas ist, was von den Staatsführungen im globalen Süden auch aktiv genutzt wird, um bestimmte Konflikte zu entfachen oder zu schüren, oder ob die Staaten eigentlich eher von Meta oder anderen sozialen Plattformen fordern, stärker einzugreifen und sich um die Moderation zu kümmern.
Kann man so pauschal natürlich nicht sagen, was eh eines der Probleme ist, wenn man, also wie wir das ja auch machen im Buch, eben mit diesem Begriff globaler Süden arbeitet. Das muss man immer dazu sagen, dass es eine große sozusagen auch Vielfalt an Staaten, an Menschen sind, die darunter zusammengefasst werden. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass einige Staaten oder gewalttätige Gruppen beispielsweise das aktiv nutzen. Also auch für eigene Propaganda. Philippinen ist so ein Beispiel. Gibt es ein sehr tolles Buch von der Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa, sehr beeindruckende Journalistin, How to Stand Up to a Dictator, wo sie das beschreibt, wie sie selber auch mal eigentlich eine Advokatin war und auch so gedacht hat, okay, wir versuchen jetzt die Social-Media-Nutzung im Land hochzubringen. Die Philippinen sind das Land, wo Meta am meisten verbreitet ist. Mehr als 90% der Bevölkerung sind da online auf den Social-Media-Plattformen. Und sie beschreibt eben, wie ja eigentlich regierungsfreundliche oder von der Regierung organisierte Trolle letztendlich das Internet und die sozialen Medien übernommen haben und da Propaganda verbreiten, Schmutzkampagnen gegen kritische Journalistinnen, Oppositionelle fahren und Ähnliches. Und das sieht man an ganz vielen Stellen eigentlich, dass die Nutzung der Social-Media-Plattformen ganz normal zum Propagandabaukasten in vielen Staaten gehört für viele Akteure gehört.
Du hattest gerade beim Beginn deines zweiten Leseteils die These wiederholt, die auch bei euch im Buch prominent steht, dass der arabische Frühling als Weckruf für alle möglichen Diktatoren weltweit gewirkt hat und dass sie danach ihre Regime technisch hochgerüstet haben. Welche Technologien kauft man als Diktator und woher bekommt man die?
Bist du interessiert? Nee, also es ist, also genau, das ist der zweite Teil dieses Kapitels, wo wir über die globale Überwachungsökonomie sprechen und dann die eben auch eine ganz, wo die Zahlen eine ganz klare Sprache sprechen. Überwachungstechnologien werden ganz überwiegend hergestellt von Firmen aus Nordamerika, aus Europa. Deutschland ist einer der führenden Standorte, Italien aber auch, UK, Israel sowieso und China neuerdings auch, die beispielsweise Videoüberwachungstechnologien herstellen. Smarte Videoüberwachungssysteme mit Gesichtserkennung, biometrischer Erfassung oder die sogenannten Staatstrojaner, also Spyware, die auf Telefone oder Rechner aufgespielt wird, mit denen man dann das gesamte Gerät überwachen kann, auslesen kann, nicht nur die bestehende Kommunikation, sondern auch die Live-Kommunikation, das Gerät irgendwie ansteuern kann, um mitzuhören und Ähnliches. Das sind jetzt mal so zwei Produkte, aber es sind auch so Big-Data-Analyse-Tools, die da eine Rolle spielen, sind Werkzeuge, mit denen man direkt am Internetknoten sozusagen andocken und die Kommunikation mitschneiden kann. Es sind aber auch so Zensurtools, mit denen man bestimmte Schlagworte aus dem Internet wegfiltern kann oder Websites wegfiltern kann. Also so die ganze Bandbreite der digitalen Repression ist ein gutes Geschäftsmodell, lässt sich eben sehr viel Geld mitverdienen. Und ja, also man muss wirklich, egal ob man jetzt nach Syrien guckt oder neulich gab es eine tolle Recherche zu Pakistan, sehen wir relativ häufig, dass es ein Überwachungsstaat made in Europe ist und die europäischen Exportkontrollen, die es eigentlich auch gibt für Überwachungsgüter, da nicht funktionieren oder nicht greifen.
Ist der Einsatz von dieser Technologie dann in den entsprechenden Diktaturen oder autoritären Staaten, ist das dann letztlich auch so eine Art von Testfeld? Also dass quasi Technologien da erstmal ausprobiert werden und ausgereift werden, bevor sie dann wieder zurück, also du sagtest Überwachungstechnologie made in Europe, bevor sie dann wieder zurück nach Europa kommen und bei uns eingesetzt wird?
Auf jeden Fall. Das sieht man zum Beispiel auch bei digitalen Propagandakampagnen. Cambridge Analytica haben vielleicht noch manche präsent, dieser Skandal um eine britische Datenanalyse und eine Manipulationsfirma, letztendlich Werbefirma, die die Trump-Kampagne unterstützt hat und die auch beim Brexit-Votum mitgemischt haben soll. Und die haben schon Jahre vorher, waren die schon aktiv und haben ihre sozusagen ihre ersten Einflusskampagnen, haben sie in Trinidad und Tobago, in Kenia, in mehreren afrikanischen Staaten sozusagen gemacht und dort quasi die Tools auch erprobt, die sie dann später woanders eingesetzt haben. Grundsätzlich sieht man das ohnehin, dass neue Technologien, auch Repressionstechnologien, eigentlich immer an den Schwächsten ausprobiert werden. Das beste Beispiel ist dafür, was an den europäischen Außengrenzen passiert sozusagen, wo mit Drohnen, mit sehr viel Forschungsgeldern der Europäischen Union an Drohnenschwärmen, automatischer Überwachung, Satellitenüberwachung und so weiter gearbeitet wird, um zu verhindern, dass Leute nach Europa fliehen.
Ich will gerne im letzten Blog nochmal mit dir über Geopolitik sprechen. Beginnen will ich da eigentlich in den USA. Mein Eindruck ist, dass mit dem KI-Wettrennen und der zweiten Trump-Amtszeit die USA in so eine sehr offensive und aggressive Tech-Politik übergegangen sind. Also man versucht jetzt gar nicht mehr, das mit demokratischen oder liberalen Werten in irgendeiner Art und Weise zu bemänteln, sondern letztlich geht es darum, dass über die technologische Dominanz auch insgesamt die geopolitische Dominanz und die Macht der USA nach Möglichkeit zementiert wird. Ansonsten gibt es Zölle oder es gibt anderweitigen Druck. Jetzt wäre so ein bisschen meine Frage, wie ist denn das Verhältnis eigentlich zwischen der US-amerikanischen Politik und den Tech-Konzernen? Also macht Trump denen letztlich nur wirtschaftlich den Weg frei und sagt hier, ihr sollt ungehindert Geschäfte in der ganzen Welt machen können? Oder gibt es dort eigentlich eine Verflechtung zwischen den Tech-Konzernen und der Politik?
Auf jeden Fall gibt es diese Verflechtung. Also ich meine, das beste Beispiel dafür ist ja, dass J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, dessen Karriere ermöglicht und finanziert wurde von Peter Thiel, einem Investor, der ursprünglich mal aus Deutschland stammt und sozusagen einer der ersten war, der in Meta investiert hat, in Facebook investiert hat, der PayPal groß gemacht hat und dem auch Palantir gehört, diese Big Data Analyse Software, die gerade die deutsche Polizei anschaffen will, während auf Gipfeln von digitaler Souveränität gesprochen wird, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, dass sozusagen dieser J.D. Vance, der ein Geschöpf von Peter Thiel ist, als Vizepräsident damit droht, dass wenn die Europäische Union ihre Tech-Regulierung durchsetzt, die Amerika aus der NATO austritt. Da ist es sehr offen, dass sozusagen die Interessen der US-Regierung verfolgt werden. Wir haben das auch bei Elon Musk beispielsweise gesehen. In mehreren afrikanischen Staaten ist diplomatischer Druck gemacht worden, dass sein Satelliten-Internet Starlink dort zugelassen wird, um ihm dort sozusagen den Weg zu bereiten. Während andersrum Musk der Ukraine damit gedroht haben soll, wenn ihr nicht Trumps Friedensplan droht, dann stellen wir euch das Satelliten-Internet ab. Und laut MilitäranalystInnen könnte die Ukraine dann gleich einpacken, wenn sie nicht auf diese Kommunikationsinfrastruktur zurückgreifen könnte. Das heißt, da sehen wir eben politische Verflechtung, aber wir sehen natürlich auch technische Verflechtung. Also, dass Musk und die jungen Tech-Bros sozusagen diese Doge-Behörde aufgebaut haben, die in den USA einen Kahlschlag am Sozialstaat oder überhaupt an der Administration gepflegt hat und dass dort Datenbanken genutzt worden sind, die eigentlich aus dem Tech-Bereich kommen. Und wir sehen es jetzt ganz sehr konkret bei der Abschiebebehörde ICE, bei ICE, diese paramilitärischen Typen, die mit Sonnenbrillen und irgendwie schlechten Masken aus Autos springen, Leute überfallen und abschieben. Die kaufen Daten bei Data Brokern, die aus der Online-Werbeindustrie gesammelt werden, um Leute aufzuspüren, um zu wissen, wo sie die finden. Also es gibt da sozusagen extrem enge technische Verknüpfungen und ja, auch die politischen Verknüpfungen sind stark. Deshalb besteht ja auch die große Angst, dass es auch politisch noch stärker eingesetzt wird, auch in Europa. Der Internationale Strafgerichtshof hört jetzt auf, Microsoft zu nutzen, sondern setzt auf Open Source, wechselt jetzt gerade auf Open Source Programme, weil die US-Regierung einige Staatsanwälte, einige Juristen dort auf eine Sanktionsliste gesetzt hat, weil sie eben Strafbefehl gegen Benjamin Netanyahu, den israelischen Premierminister, erlassen haben. Und einer der Juristen hat das neulich mal geschildert in dem Interview, der sagt, sein digitales Leben ist jetzt vorbei, wenn er auf einer Sanktionsliste der USA sitzt. Die Tech-Konzerne haben ihn von allen Plattformen runtergeschmissen, kann nicht mehr am digitalen Zahlungsverkehr teilnehmen. Und ja, jetzt sagt eben der Internationale Strafgerichtshof, okay, gut, dann müssen wir wohl auf offene Alternativen setzen, weil wir ja nicht wissen, ob sie uns irgendwann die Software abstellen, Daten auslesen ohnehin. Also ja, eine enge Verknüpfung.
Neben den USA haben wir immer noch China als zweiten großen Player. Auch die USA richtet sich immer mehr auf China aus. Also das ist geopolitisch so der größte Konflikt, mit dem wir es zu tun haben. China macht aber natürlich auch Technologie, ist quasi die zweite große Tech-Macht. Historisch war China nun selbst Opfer des Kolonialismus. Heute ist es digitale Kolonialmacht, die es mit den USA aufnehmen kann. Agiert China aber eigentlich genauso wie die USA oder siehst du da irgendwelche Unterschiede?
Nee, sie agieren nicht genauso. Wir beschreiben sie trotzdem auch als digitale Kolonialmacht, aber sozusagen in der Ambivalenz. Man muss es ganz klar sagen, der digitale Kolonialismus ist stärksten ein Produkt der USA. Gleichzeitig ist es Teil der chinesischen Geostrategie, schon seit 20, 30 Jahren sich als Infrastrukturanbieter weltweit anzubieten und auch als Handelspartner sowieso, aber sehr viele Infrastrukturprojekte auf dem afrikanischen Kontinent, der da sehr stark im Fokus ist, funktionieren nur, weil China sie A finanziert und auch B umsetzt. So, und das haben inzwischen auch die Europäische Union und die USA irgendwie gemerkt und versuchen jetzt da den chinesischen Einfluss ein bisschen zurückzudrängen. Aber China nutzt diese Abhängigkeiten, schafft da Abhängigkeiten, nutzt diese Abhängigkeiten und nutzt sie auch politisch. Es gibt ja diesen journalistischen Bericht, der tatsächlich zu stimmen scheint, dass Huawei bzw. die chinesische Regierung der Afrikanischen Union ja ihre Hauptzentrale finanziert und gebaut hat, also den Sitz der Afrikanischen Union, und der einfach komplett verwanzt war und quasi der Datenverkehr dann einfach nach China sozusagen ausgeleitet wurde. Aber die afrikanischen Staatschefs haben überwiegend gesagt, ja okay, machen die Amerikaner ja auch. Und man kann schon doch graduelle Unterschiede insofern sehen, als dass China sehr stark sich partnerschaftlich versucht zu positionieren und auch selber sich rhetorisch als Teil des globalen Südens ja versteht und ganz klar da vorstößt in ein Vakuum oder eine Abgegessenheit, die es auch sehr stark eben mit dem sogenannten Westen gibt und auch der Doppelmoral, die viele wahrnehmen mit Blick auf Europa, aber auch die USA sozusagen, immer von Werten zu sprechen und dann doch irgendwie vor allen Dingen eigene Interessen zu verfolgen. Und das sieht man im Rohstoffbereich zum Beispiel, wo China wirklich eine absolute Macht ist. Und da ist eine Forderung vieler Staaten des globalen Südens, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht nur das Land sein, wo die Rohstoffe abgebaut werden, sondern wir wollen auch, dass hier dann auch Verarbeitung stattfindet. Also mindestens der nächste Schritt sozusagen in der Verarbeitungskette oder eigentlich am besten Batteriefabriken vor Ort bauen. So. Und das machen chinesische Unternehmen durchaus häufiger. Indonesien hatte mal Strafzölle eingeführt auf Kupfer und andere Metalle, um das zu erreichen. Die Europäische Union hat dann gesagt, okay, dann verklagen wir euch vor der Welthandelsorganisation. China hat gesagt, okay, machen wir, wir bauen die Fabrik vor Ort.
Für Europa beschreibt ihr aber einen dritten Weg, also abseits von USA und China. Bei der EU soll diese Digitalpolitik letztlich auf drei Säulen stehen, nach eurer Schilderung. Also erstens dem Schutz europäischer Bürgerinnen und Bürger vor der Macht der großen US-Tech-Konzerne. Zweitens der Einhegung der Dominanz dieser US-Tech-Konzerne, damit die europäische Digitalindustrie überhaupt noch eine Chance bekommt. Und drittens die Förderung der europäischen Digitalindustrie durch Förderprogramme, Forschung und Infrastruktur. Inzwischen scheint sich mir da etwas verändert zu haben. Also wenn wir zum Beispiel auf diesen Punkt Einhegung zu sprechen kommen, es gibt eine europäische Digitalgesetzgebung, DSGVO, KI-Verordnung und so weiter. Das, was gestern noch als Goldstandard galt, was man gut fand, worauf man stolz war, das scheint man heute nicht mehr so gut zu finden. Es wird versucht, das aufzuweichen, zurückzufahren unter dem Stichwort Entbürokratisierung. Also diesen Digital-Omnibus, den Rainer schon erwähnt hatte vorhin in seiner Einleitung. Gleichzeitig haben wir eine wahnsinnig große Abhängigkeit von den US-Tech-Konzernen. Auch die Cloud-Infrastruktur, die Rechenzentren, die gebaut werden, die werden zum Großteil von US-Hyperscalern auch in Deutschland, auch in Europa gebaut. Jetzt würde mich interessieren, auch mit ein bisschen Abstand zur Veröffentlichung eures Buches, ist dieser dritte Weg nicht längst gescheitert?
Er war ja immer mehr ohnehin eine Idee, als dass er richtig gut funktioniert hat in der Praxis. Die Abhängigkeiten waren ja immer da. Interessanterweise ist übrigens gerade Schleswig-Holstein das Bundesland, das gerade als einziges in Deutschland versucht, sich aus der Abhängigkeit der Tech-Konzerne zu lösen und in der Verwaltung offene Software, freie Software einsetzt. Insofern war es schon immer mehr Idee als Praxis sozusagen, aber natürlich gab es den Versuch. Und ich würde den insofern aber noch nicht als gescheitert beschreiben. Es gibt den Digital Markets Act, du hast ihn schon angesprochen, und den Digital Services Act von Rainer. Die gibt es erst seit relativ kurzer Zeit. So, das ist jedenfalls die beste Hoffnung global, wie man die Tech-Konzerne zur Verantwortung ziehen kann. Also ihnen nicht vorschreibt, dass sie beispielsweise Content-Moderation machen müssen, aber ihnen sagt, ihr müsst Wege finden, die Risiken, die euren Plattformen inhärent sind, die mit euren Plattformen einhergehen, irgendwie einzuhegen. Ihr müsst eine Risikoanalyse machen und ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass ihr sie, ja, dass ihr diese Risiken abbaut oder Schutzmaßnahmen ergreift. Und gleichzeitig haben wir mit dem Digital Markets Act eine Definition großer Player, die irgendwie besonders marktdominante Plattformen sind, Gatekeeper sind, die beispielsweise ja dann einer besonderen Kontrolle unterliegen, was jetzt die Marktmacht angeht. Und in beiden Fällen gibt es Verfahren, die aber eben noch nicht abgeschlossen sind. Da ist die Messe noch nicht gesungen. Und gleichzeitig passiert eben das, was ich eben beschrieben habe, dass der Druck aus den USA extrem groß ist, jetzt nachzulassen oder die Tech-Konzerne nicht zu regulieren, schwächer zu regulieren. Gerade am Montag war der US-Handelskommissar in Brüssel und hat das sehr unverblümt gesagt, wir können gerne nochmal über die Zölle reden, wenn ihr weniger Tech-Regulierung macht. So, und das ist natürlich ein starkes Machtmittel, ist natürlich ein sehr starker Hebel. Und der von dir gerade angesprochene digitale Omnibus, mit dem die Europäische Union jetzt erstmalig die Datenschutzgrundverordnung aufmachen und zurückbauen will, könnte ein Zeichen dafür sein oder ist wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass die Europäische Union sich jetzt darauf einlässt und diesen Weg geht. Aber ich würde es noch nicht, Messe ist noch nicht ganz gesungen.
Für deine These, dass die Messe noch nicht ganz gesungen ist, sprechen vielleicht auch so Veranstaltungen wie der Gipfel der digitalen Souveränität letzte Woche in Berlin. Wobei wirklich die Frage ist, ob das etwas an dieser US-Abhängigkeit ändern kann oder ob das nicht ohnehin auf so eine Art von Souveränitätswashing hinausläuft. Also weil mein Eindruck so ein bisschen ist, dass sowohl bei Mistral als großes europäisches Chat-GPT-Alternativenprojekt oder bei Rechenzentrumsprojekten, bei denen meinetwegen Microsoft nicht das Rechenzentrum hinstellt, sondern Microsoft-Infrastruktur dann in einem Telekom-Rechenzentrum oder Jonos oder weiß ich was läuft. Das ist doch aber trotzdem keine digitale Souveränität oder eine Selbstständigkeit von den USA. Letztlich hängt da doch hinten raus immer die entsprechenden US-Tech-Konzerne mit drin.
Ja. Also es ist leider so. Das ist ja schon seit vielen Jahren so, dass digitale Souveränität als Schlagwort irgendwie genannt wird, aber in der Praxis kaum umgesetzt wird. Wir sehen eben kaum Initiativen. Wie gesagt, Schleswig-Holstein ist jetzt das erste Bundesland, das diesen Weg geht. Und zu diesem Gipfel, also es gibt ja kaum konkreten Outcome, der dort jetzt beschlossen wurde. Es soll Investitionen europäischer Firmen geben, okay, aber man muss natürlich jetzt sozusagen eine Cloud-Infrastruktur auch erstmal aufbauen. Du hast schon gesagt, der Cloud-Markt, der Rechenzentrumsmarkt, den teilen sich Google, Amazon und Microsoft auf. Sozusagen 3/4 des Marktes gehören denen und da muss man sich erstmal rauslösen und ich sehe nicht die Alternativen oder sehe da nicht den Plan. Tatsächlich ist es ja eben so, dass auf diesem Gipfel, wo von europäischer Souveränität sehr viel gesprochen wurde, dann ist kein Problem darin gesehen wird, wenn ein Dienst wie Palantir angewendet wird, den ich eben jetzt gerade schon erwähnt habe, eine Analysesoftware für die Polizei, die an sich schon mal problematisch ist, weil das Grundprinzip ist, dass dort aus Daten Verdächtige generiert werden, also nach Verhaltensmustern geguckt wird, um Predictive Policing zu machen oder Auffälligkeiten zu finden. Das wäre sowieso schon problematisch. In diesem Fall ist es aber eben noch die Firma dieses durchgeknallten US-Tech-Milliardärs. Sein großes Thema ist gerade Armageddon. Er ist erzkatholisch und er predigt jetzt immer vom Armageddon und vom Antichristen. Der Antichrist ist für ihn die UN. Er hat Angst vor einer Weltregierung und das meint er ernst. So, das ist gerade sein großes Thema. Und jetzt dessen Software zu nutzen und zu sagen, okay, da geben wir alle unsere Polizeidaten rein, da geben wir alle unsere staatlichen Daten rein und lassen dann mit dessen Hilfe Verdächtige generieren. Das ist ja das Gegenteil von digitaler Souveränität, wenn man sagt, wir machen uns von diesem eben abhängig. Jetzt heute gerade habe ich noch eine Recherche gesehen, dass auch auf diesem Gipfel direkt in der ersten Reihe am Tisch mit Macron und Merz eine Palantir-Lobbyistin saß. Also insofern, ja, würde ich da jetzt nicht so viel drauf geben. Plus, wie du es schon angesprochen hast, gerade auf diesem Gipfel, gerade Friedrich Merz hat ja eben auch dem Bürokratieabbau und der Deregulierung eben sehr stark das Wort geredet. Das neue Motto ist jetzt Product First, Regulation Second. Und das heißt, ideell hat man jetzt eigentlich das Silicon Valley gewinnen lassen, wo Move Fast and Break Things die Logik ist. Ja? Und jetzt versucht man eben nicht mehr den dritten Weg, sondern sagt, okay, komm, wir opfern Regulierung, um Fortschritte zu machen oder um Innovation zu ermöglichen.
Ich bin jetzt bei meiner letzten Frage angekommen. Du hast nicht nur das Buch geschrieben, sondern beschäftigst dich seit Jahren über deine Tätigkeit bei Netzpolitik mit den Gefahren, Risiken und Nebenwirkungen der digitalen Welt. Zuletzt hast du sehr erwähnenswert seit 2024 an den Data Broker Files gearbeitet, die heute auch schon mal erwähnt worden sind. Wir haben eine ganze Reihe von Artikeln darüber veröffentlicht, wie über Gratis-Apps letztlich Standortdaten erhoben werden und habe dann gezeigt, was man mit diesen Standortdaten eigentlich alles machen kann. Das ist eine Technologie, die hat ganz ohne KI funktioniert. Die gibt es auch schon eine ganze Weile. Jetzt mal so aus deiner Arbeit oder so aus dem Gesamtbild, wenn du dich entscheiden müsstest, welche technologischen Entwicklungen findest du aktuell am problematischsten? Worum müsste man sich als Gesellschaft vorrangig kümmern?
Bei den Data Broker Files ist das Lustige oder auch nicht so Lustige, dass in der Woche, wo wir unsere letzte Recherche veröffentlicht haben, wo wir gezeigt haben, wie wir anhand von Daten, die wir von einem Data Broker als Probedatensatz geschenkt bekommen haben, hunderte Millionen Standortdaten aus Europa, und wir mit diesen gezeigt haben, wie sich anhand dieser Daten hochrangiges Personal der Europäischen Union ausspionieren lässt. Und die Europäische Union uns gesagt hat, hoch, die Kommission, wir sind hochgradig besorgt darüber und neue Sicherheitshinweise erlassen hat, wie die Angestellten der Kommission mit ihren Telefonen besser umgehen sollen, damit sie sozusagen das Online-Tracking, das Werbetracking unterbinden können. In der gleichen Woche wir dann die Dokumente geleakt haben, die gezeigt haben, dass die Europäische Union den Datenschutz abbauen und letztendlich vieles von dem, was wir aufgedeckt haben, was eigentlich nicht legal wäre nach Datenschutzgrundverordnung, aber nicht gescheit durchgesetzt wird, weil DSGVO an vielen Stellen mehr Compliance-Theater ist, als dass sie wirklich effektive Rechtsdurchsetzung ermöglicht, dass das legalisiert werden würde. Das war jetzt der Witz zu den Data Broker Files. Also ich glaube, dass schon die künstliche Intelligenz das Schlachtfeld ist, wo wir am stärksten hingucken müssen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Auch da haben wir noch weitere koloniale Komponenten drin, ne? Wenn Gesichtserkennungssysteme beispielsweise von der Polizei eingesetzt werden oder mit Daten Predictive Policing gemacht wird, sehen wir, dass People of Color deutlich stärker im Fokus sind und dass immer wieder Leute fälschlicherweise verhaftet werden, überwiegend schwarze Männer in den USA, weil KI-Systeme sagen, naja, der sieht aus wie der Täter. Auch da haben wir eine sehr starke koloniale Komponente drin. Und ich glaube einfach, dass wir überhaupt als Gesellschaft überhaupt nochmal sagen können, okay, an dieser Stelle ist die beste KI keine KI. Wir brauchen sie hier nicht. Oder unter welchen Bedingungen setzen wir sie ein und nicht jetzt wie die Europäische Union jetzt gerade wieder digitaler Omnibus sagt, okay, wir erteilen einen datenschutzrechtlichen Freifahrtsschein und sagen, NutzerInnen müssen auf keinen Fall mehr gefragt werden, bevor ihre Daten für KI-Training verwendet werden, sondern sozusagen das können Unternehmen auf Basis eines berechtigten Interesses rechtfertigen als Rechtsgrundlage, und dann gibt es eine Opt-out-Möglichkeit. Das ist die Entwicklung, wo wir gerade sehr hingucken müssen oder wo wir sehr aktiv werden müssen. Das ist der eine Aspekt. Zweiter Aspekt mache ich in aller Kürze. Das europäische Lieferkettengesetz wäre eine Möglichkeit gewesen. Die europäische Lieferkettenrichtlinie wäre bei der Rohstoffthematik eine Möglichkeit gewesen, Fairness in die Lieferketten zu bringen, in diese Produktionsbedingungen zu bringen. Ist jetzt auch gerade ausgehöhlt worden auf Vorschlag der EU-Kommission. Schlagwort ist Bürokratieabbau. Und im Europäischen Parlament haben die Konservativen mit den Rechtsextremen gestimmt, um das durchzubringen.
Vielen Dank. Dann bin ich jetzt zumindest all meine Fragen losgeworden.
Darf ich noch einen Punkt sagen? Ein Schlussplädoyer ist beim Nachdenken über die Alternativen, über die Dienste, das ist gut sozusagen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was auch die Leute, mit denen wir eben gesprochen haben, die DatenarbeiterInnen und andere, immer wieder sagen, ist solidarisch sein, Solidarität, nicht weggucken, sich dem aussetzen. Das macht ihr hier, finde ich sehr beeindruckend. Vielen Dank. Nicht weggucken, hingucken, auch mitmachen. Man kann auch ganz konkret solidarisch sein und mit Spendenorganisationen unterstützen. Die Data Labelers Association beispielsweise in Kenia freut sich über Spenden, so wie es die Content-Moderatoren in Berlin gemacht haben, zu sagen, wir wollen für uns das bessere digitale Leben und faire digitale Arbeit, aber wir wollen es für alle. Und ich glaube, das ist, wenn es nicht das Engagement bei einer NGO ist, das, was wir, glaube ich, alle tun können, ist nicht wegzugucken, hinzugucken, solidarisch zu sein.
Und demokratische Transformation. Und demokratische Transformation.